Guten Morgen miteinander. Heute ist Muttertag, der 10. Mai und es ist schönes, sehr schönes Wetter. Und wir werden heute über ein Bouquet sprechen. Muttertag Blumen, aber es sind nicht genau Blumen, sondern es ist das Bouquet der Frucht des Geistes. Es sind 9 Eigenschaften, die uns als Christen eigentlich auszeichnen sollten. Eine kleine Einführung zum Galaterbrief. Und zwar hat dieser Brief den Apostel Paulus geschrieben an Gemeinden in der heutigen Türkei, in Kleinasien. Dort gibt es eine römische Provinz, die heißt Galatien. Ursprünglich wurde diese bewohnt von Gallien, von Galliern. Die kommen aus Gallien in Frankreich und sind bis dorthin gewandert. Und nachdem die Römer diesen Bereich eingenommen hatten, war diese Provinz Galatien unter römischer Herrschaft. Aber sie umfasst nicht nur dieses ethnische Volk der Gallier oder der Galaten, sondern auch weitere Völker rundherum. Und an diese Gemeinden hat Paulus diesen Brief ziemlich sicher geschrieben. Zwar lesen wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 13 und 14, wie Paulus in den Städten Antiochia, Ikonum, Lystra und Derbe Gemeinden gegründet hat. Das ist im Süden dieser Provinz Galatien. Die Gemeinde der Galater, sie wuchs nach Paulus Gründung, doch es gab ein Problem. Und zwar wurde sie von Irrlehrern erfüllt. Christen hatten damals die Schwierigkeit, von den jüdischen Autoritäten verfolgt zu werden. Jesus Christus wurde von den Juden angeklagt und schlussendlich gekreuzigt. Genau. Die Übersetzung funktioniert heute leider nicht.
Aber schreibt
schon. Ah, schreibt? Ja. Ah, fantastisch. Okay, sehr gut. Freut mich sehr. Genau, das heißt, die Gemeinde wurde von den Juden damals entweder verfolgt oder wenn nicht verfolgt, waren sie unterdrückt. Und es ist eine der Verheißungen, die Jesus den Jüngern gegeben hat, dass sie in dieser Welt Schmerzen haben werden, doch dass sie dadurch nicht den Mut verlieren sollen, weil er hat diese Welt überwunden. Doch diese Irrlehrer in dieser Gemeinde von Galatia, die wurden von Paulus scharf ermahnt. Es ist der einzige Paulusbrief ohne Lob an eine Gemeinde. Das ist noch interessant, weil es geht hier um das Evangelium. Diese Irrlehrer haben das Evangelium verdreht. Und das ist der Weg zu Gott. Evangelium, die gute Botschaft. Und genau, die Irrlehrer unter anderem hinterfragten Paulus' Autorität als Apostel und predigten ein anderes Evangelium als jenes, welches Paulus brachte. Nicht, dass es ein anderes Evangelium gäbe als das Evangelium von Jesus Christus, aber das hat Paulus geschrieben im ersten Kapitel, um seinen Punkt zu unterstreichen. Sie fügten nämlich jüdische Bräuche und Zeremonien zum Evangelium hinzu. Paulus war der Apostel, der den Heiden, das heißt denen, die nicht Juden waren, die gute Botschaft des Evangeliums verkündete, sodass die Heiden Errettung erfahren können und an Gott glauben dürfen. Diese Irrlehrer haben nun aber gesagt, aber halt, wir haben ja noch das, das jüdische Gesetz, das muss zuerst eingehalten werden. Wenn ihr Heiden seid und zu Gott kommen möchtet, dann müsst ihr euch zuerst beschneiden lassen. Alles Sachen, die nicht dem Evangelium entsprechen. Paulus korrigiert sie sehr scharf im Vers 8 des ersten Kapitels. Und zwar schreibt er hier: Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Oh wow. Es ist sehr einfach, sich vom richtigen Weg abzuwenden, wenn man die Bibel nicht kennt, nicht regelmäßig liest und sein Leben danach richtet. Das ist in Galatien passiert, würde ich sagen. Dann eine weitere Sache, die Paulus dann schreibt, ist in Galater Kapitel 2, Vers 15 und 16. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus Heiden. Hier spricht Paulus, der zuerst ein Jude war und die Christen verfolgt hat. Nicht nur verfolgt, sondern er hat es sich zur Mission gemacht, die Christen auszurotten, umzubringen. Wurde dann aber von Jesus gerettet. Er hat Jesus in einer Erscheinung gesehen und er wurde gerettet. Er wurde zum Christ und hat das Evangelium von Jesus Christus danach verkündigt. Also er schreibt hier: Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus den Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das war das, was diese Irrlehrer predigt haben. Ihr müsst das Gesetz befolgen, die jüdischen Zeremonien befolgen. Nur dann habt ihr die Möglichkeit, gerettet zu werden. Das ist falsch. In Jesus Christus ist der Glaube allein an ihn, der uns rettet und uns rechtfertigt und uns die Sünden vergibt. Werke sind alle Dinge, die ein Mensch tun kann, um sich etwas zu verdienen. Das falsche Evangelium sagt, wenn du dich genug anstrengst, wird Gott dich belohnen, vielleicht, mit ewigem Leben. Mit dieser Aussage macht man aber den Tod Jesu am Kreuz wertlos. Wie schon gesagt im Kapitel 1, Vers 8, ein anderes Evangelium kommt nicht von Gott. Es gibt nur das Evangelium, das Paulus gepredigt hat. Christus ist die Gerechtigkeit vor Gott für jene, die an ihn glauben. Er wurde gekreuzigt für unsere Sünden und durch ihn allein sind wir gerettet. Wenn jemand diesen Jesus noch nicht kennt, dann darf er oder sie gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Auch für andere Fragen stehe ich zur Verfügung, falls ihr Fragen habt. Genau. An diese irrgeführte Gemeinde schreibt Paulus nun diesen Brief. Die wohl bekannteste Passage ist in Kapitel 5, die Frucht des Geistes. Und diese werden wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Ich lese ab dem Vers 16 in Galater Kapitel 5. Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht. Hier das griechische Wort für Unzucht ist Porneia. Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei. Das griechische Wort für Zauberei ist Pharmakeia. Das kann auch Drogen beinhalten, zum Beispiel. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. In diesem Text macht Paulus eine klare Unterscheidung zwischen den Werken des Fleisches und der Frucht des Geistes. Wie Dieter vorher gesagt hat, die Werke des Fleisches, das ist die sündhafte Natur des Menschen. Diese strebt nach solchen Dingen. Es muss nicht die ganze Liste sein. Wahrscheinlich ist euch bewusst, ja, einige dieser Dinge, die praktiziert man nicht, aber andere, diese vielleicht schon. Es ist eine Liste, die die Werke offenbart, welche ohne Gottes Geist getan werden. Aus unserer eigenen Kraft können wir versuchen, gegen diese Werke vorzugehen. Doch im Kampf von Fleisch gegen Fleisch, von sündhafter Natur, die versucht, die sündhafte Natur zu unterdrücken, gewinnt immer das Fleisch. Wenn man das Problem gesetzlich angeht, wird es sicher scheitern. Es ist was die Irrlehrer gesagt haben. Wir müssen unser Äußeres ändern. Wir müssen die Gesetze, oder zumindest so scheinen, wie wenn wir die Gesetze befolgen würden. Doch das verfehlt das Ziel komplett. Gesetzlichkeit sieht auf das Äußere, urteilt über das Äußere und versucht es von außen zu verändern. Zum Beispiel Neid, Vers 21. Neid ist nicht gut. So werde ich aufhören, neidisch zu sein. Klingt am Anfang gar nicht so schlecht, doch es verfehlt das Ziel komplett. Weil das Ziel ist nicht nur diese Werke abzulegen, sondern die Heiligung, die tiefe innere Veränderung durch den Heiligen Geist. Es ist das Eingreifen Gottes in unser Leben. Wir sollen Gott mehr und mehr gefallen. Hier ein kleiner Exkurs zu Johannes Kapitel 15. Im Galaterbrief schreibt er von der Frucht des Geistes. Und in Johannes Kapitel 15 sehen wir, wie wir Frucht bringen können. Und zwar steht ab Vers 1, das sagt Jesus zu den Jüngern nach dem letzten Abendmahl. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Und Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, diese, diese Früchte sind ein Werk Jesus in uns, die Gott in uns vollbringt. Die Frucht ist Gottes Tun, indem er uns verändert, indem er uns heiligt und ähnlicher macht ihm und seinem Wesen. Frucht ist eine unausweichliche Konsequenz eines Lebens in Gemeinschaft mit Gott. Und daran kann man auch etwas Wichtiges erkennen. Jemand, der sagt, er sei ein Nachfolger Jesu, doch keine Frucht kommt aus dem Leben dieser Person, dann muss diese Person diese Aussage nochmals überdenken. Weil wer in Jesus bleibt, der wird Frucht bringen. Wenn jemand in Jesus bleibt, bringt er viel Frucht. Vielleicht ist diese Beziehung zu Jesus, dieser Person, oberflächlich. Wie zum Beispiel einer der Jünger, wir haben das Beispiel von Judas, dem Jünger. Er war 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Wir könnten sagen, von außen gesehen, einer, der zu ihm gehörte. Doch innen drin war er nicht mit Jesus verbunden. Das ist das Wichtigste, diese tiefe innere Verbindung. Das Evangelium zur Buße, die das Leben, unser Leben verändert. Genau. Nun, die erste Frucht des Geistes ist die Liebe. Wir sind wieder zurück im Galater, Kapitel 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Liebe ist Agape. Diese Liebe, die hier beschrieben wird. Und es ist ganz interessant, dass das die erste Frucht des Geistes, dass das die Liebe ist. Die Liebe ist die größte aller Eigenschaften, wie wir sehen im 1. Korinther 13, 13. Gott ist die Liebe und das Gesetz erfüllt sich in der Liebe. Agape könnte man beschreiben mit freiwilliger Liebe, Respekt, Zuneigung, Verehrung. Diese Liebe führt zu einem bereitwilligen und aufopfernden Dienst. Es ist diese Liebe, die Gott für uns hat. In Römer Kapitel 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist Liebe, die nicht nur diesen Menschen entgegengegeben wird, die uns gut tun, die wir mögen, sondern allen Menschen. Unser Ziel ist es, das Ziel der Heiligung ist es, Gott ähnlicher zu werden. Und es ist ganz interessant, Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe ist eine Eigenschaft Gottes. Wenn wir Gott ähnlicher werden, dann werden wir Gottes Eigenschaften auch mehr übernehmen. Wir werden sie mehr zum Ausdruck bringen, wenn wir im Inneren verändert werden. Eine weitere Stelle, die die Liebe beschreibt, ist der 1. Korinther, Kapitel 13. Und zwar steht dazu, Vers 1, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wow. Das heißt, wenn ich alle Sprachen der Menschen sprechen könnte, oder sogar die Sprachen der Engel, aber keine Liebe hätte, wäre es nichts nütz. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeile und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Diese Liebe Gottes ist essentiell, es ist die wichtigste dieser Früchte. Doch was kann es auch für unser Leben bedeuten, diese Liebe? Die Liebe ist langmütig und gütig. Sie beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht und sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Diese Liebe, die wir von Gott erfahren haben, sollen wir auch den anderen Menschen zeigen. Diese Liebe, die niemals aufhört, die ihren Ankerpunkt in Jesus Christus hat, das ist die erste Frucht des Geistes. Die zweite ist Freude. Und zwar nicht oberflächliche Freude, wie zum Beispiel, wenn man im Lotto gewinnt oder ein neues Auto kauft, sondern tiefe Freude, die nicht von den Umständen des Lebens abhängig ist. Eine Freude, die nur Gott geben kann. Hier haben wir eine Stelle in Johannes Kapitel 16, Verse 20 bis 22. Bezüglich dieser Freude und den Lebensumständen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen, und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Diese tiefe Freude, die Gott uns gibt, die unabhängig sind von den Lebensumständen. Die Freude in Gottes Rettung ist eine tiefe Freude. Freude oder Vorfreude auf den Himmel und Gottes Verheißungen in Zukunft. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, falls jemand dieses Lied kennt. Die nächste Frucht ist der Friede. Friede mit Gott durch die Versöhnung in Jesus Christus. Dadurch haben wir Friede mit Gott. In Römer Kapitel 5 steht, dass wir Friede mit Gott durch Jesus Christus haben können. Wenn wir Jesus Christus nicht kennen, wenn wir unser Leben nicht ihm gegeben haben, umgekehrt sind, dann sind wir Feinde Gottes. Doch durch Jesus Christus und seine Vergebung am Kreuz können wir Friede mit Gott haben. Dieser Friede ist auch nicht von den Umständen abhängig. Gott gibt uns seinen Frieden. In der Bibel steht in Philippa, Kapitel 4. Wie wir damit umgehen können, wenn wir keinen Frieden spüren. Und zwar hat da Paulus den Philippern geschrieben: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eurer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dieser Friede, den kann und möchte Gott uns geben. Und er wird ihn uns auch geben, wenn wir ihn darum bitten. Wir sind dazu aufgerufen, auch als Friedensstifter zu wirken. Römer Kapitel 14, Vers 19. Und in Harmonie miteinander zu leben. Kennen die Leute dich und mich als Friedensstifter? Die nächste Eigenschaft ist Geduld oder Langmut. Man könnte es auch übersetzen als langsam zur Wut. Jemand, der auf Deutsch würde man sagen, eine ganz lange Zündschnur hat. Das heißt, wenn man gereizt wird, dass es dann ganz, ganz lange geht, bis dann der Sprengstoff explodiert. Das ist eigentlich, im alten Hebräischen ist, dass jemand eine lange Nase hat, weil eine lange Nase heißt, dass der Rauch der Wut, dieser Qualm der Wut, der braucht lange, bis er aus der Nase rauskommt, sozusagen. Also Geduld, Langmut, langsam zur Wut, das geduldige Ertragen von Situationen oder Personen, die uns ungerecht behandeln oder mit denen wir nicht übereinstimmen, ohne zur Wut zu kochen. Gott war geduldig mit uns, als wir ihn noch nicht kannten. Und er hat uns in seiner Liebe und in seiner Geduld zu sich geführt. Diese Geduld, diese Langmut, die aushält, eine ganz wichtige Eigenschaft. Die nächste ist Freundlichkeit. Freundlichkeit ist ein liebevolles Interesse für andere, so wie auch Gott uns behandelt. Auch gegenüber Personen, die unserer Meinung nach es nicht verdienen würden. Es hängt mit Güte, das ist die nächste Frucht, ein wenig zusammen, weil beide Wörter haben die hebräische Wurzel Tove. Ich glaube, das spricht man so aus. Sie beschreibt, was gut, schön, richtig funktionierend und gerecht ist. Wir sind dazu aufgerufen, allen Menschen mit Güte zu begegnen. Das lesen wir in Galater Kapitel 6, Vers 10. Das ist vielleicht eine Seite weiter als dort, wo wir sind. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wir sind dazu aufgerufen, allen Menschen mit Güte zu begegnen, unseren Nachbarn, Freunden, unseren Feinden, unseren Geschwistern, den Menschen auf der Straße, unseren Konversationspartnern oder, wenn wir eine Debatte haben, unserem Debattierpartner, dem Polizisten, der uns angehalten hat, und dem Postmitarbeiter, weil sie keine Kreditkarte akzeptieren. Begegnet den Menschen mit Güte. Die nächste ist Treue. Treue ist ziemlich geradeaus, wie das definiert werden kann. Es heißt, es ist das zu tun, was man sagt. Dem treu zu sein, was man predigt. Auch für mich Loyalität, Vertrauenswürdigkeit. Gott ist uns treu. Er ist seinen Verheißungen und seinem Versprechen uns gegenüber treu. Gott ist seinem Wort treu. Er macht, was er versprochen hat. Ist das etwas, das unser Leben auszeichnet? Die nächste Frucht ist Sanftmut. Das ist eine demütige und milde Haltung. Es ist eine Eigenschaft Gottes. In all seiner Allmacht und Stärke ist er doch sanftmütig mit uns Menschen, wie die Henne, die ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt. Im Neuen Testament gibt es drei spezifische Haltungen, die dieses Wort beschreiben. Eines ist die Unterwerfung unter den Willen Gottes. Kolosser Kapitel 3, Vers 12. Dass wir uns Gottes Willen unterwerfen, dass wir unser Leben ihm unterordnen. Wie auch Johannes sagt, dass ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Das zweite ist Belehrbarkeit. Jakobus Kapitel 1, Vers 21. Sind wir dazu bereit, Neues zu lernen? Sind wir dazu bereit, vielleicht Sachen, die wir dachten, dass sie so funktionieren würden, zu überdenken? Sind wir bereit, korrigiert zu werden von einem Bruder oder einer Schwester im Glauben? Sind wir dazu bereit? Und noch eine weitere ist Rücksicht auf andere. Nehmen wir auf andere Rücksicht oder schauen wir auf uns selbst? Die letzte Frucht ist Selbstbeherrschung. Das ist das Zügeln von Leidenschaften und Lüsten. Wahrscheinlich können wir uns das am besten vorstellen im Leben eines Athleten, bildlich gesprochen. Ein Athlet trainiert, tut alles, was er kann. Er verzichtet auf verschiedene Nahrungsmittel, zum Beispiel Coca-Cola oder Zucker. Schläft viel, enthält sich verschiedener Aktivitäten, um sich besser auf den Wettkampf vorzubereiten. Wenn ein Athlet sich beherrscht und auf verschiedene Sachen verzichtet, die seinen Fortschritt hindern, so sind auch wir dazu aufgerufen, uns zu beherrschen auf dem Lauf zur ewigen Krone. Wie Paulus sagt, unser Leben, unser Glauben ist wie ein Lauf. Und Lauf auf die Krone des ewigen Lebens. Diese Selbstbeherrschung. Genau. Und das ist das Bouquet der Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Und es ist wie ein schönes Bouquet, das wir in unserem Leben durch die Gemeinschaft mit Gott zum Scheinen bringen sollen, können. Die Frucht des Geistes durch Gemeinschaft mit Christus, gesättigt mit dem Wort Gottes, das uns heranwachsen lässt. So wünsche ich euch einen schönen und wunderbaren Muttertag, einen schönen Sonntag. Und Blumen sind natürlich auch schön als Bouquet, aber erinnert euch an das Bouquet der Frucht des Geistes. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen Sonntag und für dieses schöne Wetter. Ja, Herr, in deinem Wort ist Leben und in dir, o Jesus, ist Freiheit. Ja, Herr, ich bitte dich, verändere du unser Leben, unser Sein, damit wir immer ähnlicher dir werden dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du Geduld, Güte und Liebe uns gegenüber gezeigt hast. Ja, Herr, ich bitte dich für deinen Segen für diese Woche und ich danke dir in deinem Namen. Amen.